Ganz ehrlich, dein Leben ist nicht perfekt. Meins auch nicht. Willkommen bei Real Life Reloaded. Hier gibt's kein Hochglanz, keinen Filter und keine perfekte Instagram-Darstellung. Hier geht's um Familie, Job, Chaos im Kopf und um die kleinen Katastrophen dazwischen. Echt, direkt und natürlich mit bisschen Humor. Wir fallen hin, stehen wieder auf und machen weiter. Das ist kein perfektes Leben. Das ist Real Life Reloaded.
Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich nehme heute gerade eine Folge auf mit einer ganz interessanten Dame, die ich schon länger kenne von meinem Beruf her und die ein sehr großes Wissensfeld hat, das ich heute gerne von ihr erfahren möchte. Und um was es da geht, das werdet ihr heute erfahren. Ich lasse die Dame sich gleich selber vorstellen. Viele kennen dich, aber stell dich einfach selber vor.
Ja, hallo. Mein Name ist Cornelia Valentin. Ich bin momentan tätig als Kinesiologin, Lebensberaterin. Meine Firma heißt Geboren zum Glück mit dem Slogan, das Glück der Kinder fängt bei den Eltern an. Genau, mein Grundberuf ist eigentlich, ich war Kindergärtnerin und Ergotherapeutin und habe dann die Ausbildung zur Lebensberaterin und Kinesiologin dazu gemacht. Und mittlerweile schlägt mein Herz für die Bindungsanalyse, also schon Schwangere in der Schwangerschaft schon in wöchentlichen Sitzungen in Kontakt mit dem Baby zu bringen und da schon Beziehung und Bindung aufzubauen.
Klingt sehr aufwendig und sehr viele Ausbildungen, glaube ich, hast du da durchgemacht, oder?
Ja, mein Mann sagt immer, ich sammle Ausbildungen, aber tatsächlich liegt das nicht an meiner Sammelleidenschaft, sondern ich hatte immer so die Idee, wie früh kann man ansetzen, um Sachen in eine gute Bahn zu lenken. Und da bin ich so von einem zum anderen gekommen und jetzt bin ich bei der Bindungsanalyse tatsächlich dort, wo ich hin wollte. Das wusste ich mir am Anfang noch nicht, dass ich dorthin will. Aber da sind wir halt echt in der Schwangerschaft schon dran, eine gute Basis zu legen, nämlich für die Mama, für das Baby, aber dann eigentlich auch für die ganze Familie damit.
Und von was für einem Zeitraum reden wir da jetzt, deine ganzen Ausbildungen? Also du warst Kindergärtnerin, gelernte Kindergärtnerin,
genau,
dann, oder?
Ja, also ich habe die Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik, hat die damals noch geheißen, mit Matura gemacht. Das heißt, ich war mit 19 dann fertig mit Matura und Berufsausbildung, habe ein Jahr gearbeitet, habe dann 3 Jahre die Bildungs-, also die Ergotherapie gemacht, Akademie für den ergotherapeutischen Dienst, war es damals, mittlerweile ist es eine FH. Genau, dann habe ich lange in der Geriatrie gearbeitet und berufsbegleitend die Ausbildung zur diplomierten Lebensberaterin und Kinesiologin gemacht. Und der Rest ist halt so nebenbei passiert.
Mitgelaufen.
Mitgelaufen, weil sonst wird einem ja langweilig. Ja.
Dazwischen bist Mama auch noch geworden, oder?
Genau, ja, wir haben eine 10-jährige Tochter, auf die wir sehr stolz sind, die uns das Leben versüßt.
Also Aufgaben um Aufgaben um Aufgaben eigentlich, ja, kann man sagen, mit Arbeit, Mann, ja, Kind.
Ja, genau. Größte Aufgabe ist der Mann.
Ja, ist das größte Kind, gell?
Das hast du gesagt.
Ja, cool. Gab es ein Erlebnis für dich, dass du gesagt hast, ich möchte unbedingt mit Familien arbeiten, oder hat das für dich irgendwie wie einen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, das ist jetzt meine Berufung oder dort will ich hin?
Also ich kann mich schon sehr genau erinnern, in der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik im Pädagogikunterricht, wie unsere Pädagogiklehrerin gesagt hat, 90% der Kinder werden wie ihre Eltern. Und das war für mich so ein Moment. Nichts gegen meine Mutter. Also ich bin halt Einzelkind von einer alleinerziehenden Mutter und sie hat das großartig gemacht und trotzdem habe ich mir gedacht, ich hätte das gerne anders für mich. Und da halt, das war so der Anfang, wo ich mich so auf den Weg gemacht habe, wie könnte man es denn anders machen, was könnte man anders machen. Und ja, es hat ein paar Meander gebraucht, bis ich dort angekommen bin. Ja, aber Bindungsanalyse ist genau das, wo ich jetzt sage, das ist auch die Zukunft. Wir sehen das ja auch in der Entwicklung, dass das einfach auch langfristig Kosten spart, wenn man sehr früh an den Kindern dran ist. Und genau.
Da gehen wir dann nachher noch drauf ein. Bin ich schon sehr gespannt darauf. Eine Einstiegsfrage habe ich noch. Was ist so, was möchtest du mit deiner Arbeit erreichen? Was ist so dein Ziel, weil du jetzt das so genau angesprochen hast?
Ja, für mich ist es echt so, zu ermöglichen, dass Kinder und aber auch die Eltern einfach so frei sein können von so blöden Prägungen. Ich meine, geprägt sind wir immer, aber in dem Moment, wo sie uns einschränken und wo wir merken, dass wir anders handeln, als wir wissen, dass es gut wäre, macht es auch nicht mehr so viel Spaß, wie es machen könnte. Und ich glaube, dass ein Leben mit Kindern echt einfach fein sein kann, die meiste Zeit. Und solange wir aber in unseren alten Mustern hängen, ist es für alle Beteiligten anstrengend. Weil ich dich dann nicht als die Person sehen kann, die du gerade bist, sondern halt ständig im Verarbeiten meiner eigenen Themen bin und das kostet Energie und geht im Großen einfach, finde ich, auf die Zufriedenheit und einfach auf das eigene Glücksgefühl auch. Und das heißt ja geboren zum Glück. Und ja. Bin überzeugt, dass wir von unserer Grundessenz glücklich sind und glücklich sein könnten, wenn wir uns das gut anschauen.
Hat sehr viel immer mit der Prägung zu tun, also ja. Was man halt mitbekommt. Definitiv, ja. Ja. Ich habe auch auf deiner Homepage gesehen, auch Kinderwunsch ist ein Thema. Mhm. Wenn wir bei dem Thema jetzt kurz bleiben, beim Kinderwunsch, wie viel spielt die Psyche eine Rolle, wenn es um einen Kinderwunsch geht?
Also du sprichst da was viel Wichtiges an. Ich arbeite als Kinesiologin sehr leidenschaftlich, ja, das ist meine Herzensgeschichte. Und natürlich sage ich auch den Mamas, die kommen, oder check mit denen mal ab, ob die körperlich alles abgeklärt haben. Und dann sehen wir einfach schon, dass die Psyche, die Emotionen, das Ganze rundherum viel, viel Einfluss hat. Mhm. Weil die ersten Monate Kind, Baby basteln machen ja Spaß und wenn es dann nicht will, dann wird es irgendwie nicht mehr so spaßig und dann wird es Kalendersex und so weiter und so fort. Dann hat man vielleicht eine Schwangerschaft und die bleibt vielleicht nicht und da ist dieses ganze Thema Abschied nehmen. Also ich sehe einfach, das hat viel, da hängt viel dran, zumindest auch wieder die Entspannung reinzubringen, dass es auch wieder Spaß macht und halt auch, dass das restliche Leben weitergehen darf. So viele Paare haben dann so alles andere auf Halt. Also weil ich kann jetzt nicht beim Job was verändern, weil wenn es dann doch klappt und wir können jetzt nicht dies und das machen. Und das macht das Ganze aber so verkrampft, dass es irgendwie noch schwieriger wird, da dorthin zu kommen, wo man eigentlich will.
Du hast das jetzt eh schon angesprochen, auch weil ich meine nächste Frage wäre gewesen, welche Fehler machen die Paare dann am häufigsten in so einer Phase? Da trifft das wahrscheinlich jetzt eh zu, was du gesagt hast, mit verkrampft. Man versucht das eben auf Muss jetzt, Kalendersex und zu machen, oder?
Also was ich vor allem bei den Frauen beobachte, ist einfach so ein alles kontrollieren wollen. Ja, und immer so die Idee, na, wenn ich nur das gemacht hätte, dann wäre es vielleicht. Und jetzt muss ich auch noch das. Und gleichzeitig halt so einfach, sehe ich schon auch so ein bisschen als dieses Staunen zurückzugeben, weil wir können es im natürlichen Kontext nicht beeinflussen, ob und wie es funktioniert. Ja, wir können an ein paar Parametern schrauben, aber wir können es nicht bestimmen und wir wissen nicht, wenn wir die Vitamine nehmen, dass es funktioniert. Wir können die Chancen ein bisschen erhöhen und trotzdem ist es einfach noch so ein Wunder, dass das funktioniert im natürlichen Kontext und das halt auch so ein bisschen zurückzuholen, dieses Staunen, und weil es dann auch was anderes macht, wenn es klappt. Dann habe ich auch ein Staunen für dieses Kind, anstatt ein, oh mein Gott, das darf jetzt bloß nicht und ich muss dieses Kind jetzt beschützen und dann wird es ja auch wieder anstrengend für alle Beteiligten.
Aber das heißt, der zu viel Druck, wenn man sich zu viel Druck macht, erschwert das ganze Thema natürlich enorm, kann man schon sagen.
Wie bei allem, ja, genau.
Wie bei allem, genau, richtig. Genau. Und hast du ein natürlich anonymes Erlebnis, das Thema, was Kinderwunsch betrifft, jetzt mit einem Elternteil, wo du sagst, da, wenn du daran denkst, hast du Gänsehaut oder dass das über Jahre oder über viele Monate nicht geklappt hat und dann auf einmal hat das funktioniert durch dein Mitwirken und Anführungszeichen oder jetzt Themen oder Tipps, was du ihnen gegeben hast?
Ja, das Schöne und auch ein bisschen Traurige ist, dass ich oft Paare begleite oder Frauen begleite und dann nichts mehr von ihnen höre. Und das kann in beide Richtungen sein, weil es plötzlich funktioniert hat oder weil sie sich denken, na doch nicht, oder weil sie sich anders entschieden haben. Eine Mama ist mir schon in Erinnerung geblieben, die war fürs erste Kind bei mir beim Hypnobirthing-Kurs und dann wollten sie unbedingt ein zweites und sie hat gesagt, na weißt du, ich kann mich so erinnern, du hast gesagt, man soll jede Phase genießen, selbst die blöden, weil man nicht weiß, ob es nochmal wird. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben und jetzt wird es halt nicht und das Genießen geht halt so immer schwieriger. Und das war in Wahrheit dann so einfach, sie einfach ins Gefühl zu bringen und so abstrakt das vielleicht klingt, gerade vielleicht für einen Mann, in Kontakt mit ihrer Gebärmutter zu bringen, was die schon geschafft hat und da wieder ein gutes Nest vorzubereiten, dass ein Butze wieder kommen kann. Sie hat gesagt, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass wie es meiner Gebärmutter damit geht. Und da waren die dann wirklich kurz im Austausch und dann habe ich nichts mehr von ihr gehört. Und dann frage ich
mal davon aus, dass positiv war.
Genau, dann frage ich nach ein paar Monaten, frage ich schon nach, wie schaut es aus bei euch? Hast du Lust, mal wieder zu kommen oder so? Sagt sie, nein, ich bin gerade mit meinem zweiten Wunder schwanger und es ist fast so schön und es hat sich da so viel gelöst für sie. Und es, ja, also das ist schon was.
Voll super, ja.
Ja.
Und jetzt meine Frage als Mann, wenn du das vorhin gesagt hast, wie kommt man mit seiner Gebärmutter in Verbindung? Durchs Reden oder sind wir da schon wieder in der teilweise Hypnose oder weil du das vorhin angesprochen hast? Oder?
Also die Technik ist ein bisschen aus der Bindungsanalyse abgeleitet, wo wir sagen, geh mal in Kontakt mit deinem Körper, verbinde dich mit deiner Gebärmutter. Als Mann kann man das auch, mit der Gebärmutter nicht, aber mit jedem anderen Organ. Also so, wie wir mittlerweile wissen, dass es einfach einen positiven Effekt auf unseren Körper hat, wenn wir liebevoll mit ihm reden, kann ich einfach sehr gut reinspüren in meinem Körper und dann halt mal so, ich sage immer, meine inneren Fühler ausstrecken und mal hinspüren. Und dann ist es von Frau zu Frau, von Klient zu Klient unterschiedlich. Manche haben echt so Bilder im Kopf, mit denen sie quasi dann auch arbeiten. Andere haben wie so ein inneres Gespräch im Kopf oder so Körperempfindungen. Da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, sondern halt nur den individuellen Weg und ein darauf einlassen. Das ist manchmal eine Herausforderung am Anfang.
Okay, cool. Voll. Wieder was dazu.
Voll. Und dann, das macht man halt dann im Wesentlichen in der Bindungsanalyse dann auch mit den Kindern. Mhm. Und von denen kommt halt auch wirklich was zurück. Also das ist, das wissen wir auch aus der Forschung, dass die Interesse an sozialem Kontakt schon im Bauch haben, dass die inneren Bilder von einer Frau sehen, von der Mama sehen können. Und das ist natürlich ein großartiges Arbeiten dann.
Voll spannend, wirklich. Also wieder was dazu gelernt. ich würde es gleich zum nächsten Thema, was du auch sehr gut in deiner, auf deiner Homepage auch beschrieben hast, Schwangerschaft und das Hypnobirthing, was ja ein großes Thema ist auch für dich. Ich weiß, du haltest auch Vorträge darüber.
Ja, genau.
Genau, auf also der Baby-Expo zum Beispiel. Auf
der Baby-Expo bin ich immer mit einem Vortrag jeden Tag vertreten und ist schon auch mein Hauptfokus, beruflich Hypnobirthing-Kurse anzubieten für Paare.
Mhm. Kannst du das in einfachen Worten mal erklären, dass man es jetzt, ich als Mann oder jetzt alle Zuhörer auch einfach verstehen einmal, um was es da was im Grunde...
Was Hypnobirthing ist. Genau. Ja, also Hypnobirthing ist eine Methode der Geburtsvorbereitung, wo es darum geht, zusätzlich zu allgemeinen Inhalten, die in anderen Kursen auch vorkommen, sich mit Selbsthypnose-Techniken, eigentlich sind es Mentaltrainingstechniken, vorzubereiten. Und der große Joker für mich ist tatsächlich, dass die Männer, der Partner, die Partnerin, die ganze Zeit beim Kurs dabei ist. Und halt auch einerseits versteht, warum diese Entspannung so wichtig ist für eine schmerzfreie Geburt, aber halt auch hört, was kann ich tun, was hat meine Partnerin geübt, wie kann ich sie unterstützen. Weil kurz zusammengefasst ist ja die Aufgabe der Frau, sich während der Geburt zu entspannen, damit ihr Körper so gut wie möglich arbeiten kann. Und dafür ist es notwendig, dass der Mann weiß, wie er unterstützen kann. Und ich rede jetzt von Mann, ich habe auch schon gleichgeschlechtliche Pärchen im Kurs gehabt, also das soll jetzt keine Einschränkung sein. Aber nur wenn die Frau jetzt nicht im Kopf ihre To-Do-Liste und ihre Checkliste hat, kann sie sich entspannen. Und dafür braucht sie aber halt eine Begleitperson, die weiß, was hat sie geübt, wie kann ich dich jetzt unterstützen, was sind auch unsere Wünsche für die Geburt, dass ich es mit der Hebamme kommunizieren kann. Und dadurch kommt aber viel mehr Selbstbestimmung auch in die Geburt. Die Wahrscheinlichkeit für eine natürliche Geburt steigt, die Wahrscheinlichkeit für Schmerzmedikation sinkt. Also wir haben da viele Faktoren, auf die wir Einfluss nehmen damit.
Und was sagt zu dem Thema die Wissenschaft und was ist deine Erfahrung dazu?
Die Wissenschaft sagt, dass ein Körper in einem parasympathischen Zustand, sprich in einem entspannten Zustand, Geburt einfach machen kann. Mhm. Ich erkläre das auch im Kurs immer so profan. Geburt ist für den Körper ein Ausscheidungsprozess. Baby ist fertig, kann raus. Ja? Über andere Ausscheidungsprozesse machen wir uns lange nicht so viele Gedanken. Natürlich wünschen wir uns Geburt sehr viel romantischer und idyllischer, aber im Wesentlichen, wenn wir das so simpel drauf schauen und wieder das Vertrauen haben, dass der Körper kann, ist es die größte Aufgabe, unser Hirn auszuschalten. Mhm. Und Marie Mongan, die das Konzept zusammengetragen hat, sagt auch, Hypnobirthing is the power of nothing, sprich dafür zu sorgen, dass meine Gedanken im Hier und Jetzt sind, aber in Ruhe sind. Mhm. Und dann kann mein Körper bestmöglich arbeiten. Mhm. Die Erfahrung sagt, das funktioniert für viele sehr gut, nicht für alle, weil es wie bei allem mehrere Komponenten gibt. Genau, also Ernährung spielt da mit rein, Vorgeschichte, eigene Selbstreflexion habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man mit seinen eigenen Themen gut, noch am Hadern ist.
Selbstreflexion wahrscheinlich in vielen Themen ein Hoppler oder ein Stolperstein.
Ja, also das macht es allen leichter, wenn man das gelöst hat. Und ich erlebe es auch oft, dass viele Mamas sagen, ja, ich lese eh so viel, wo ich mir denke, ja, wenn ein Buch die Welt retten könnte, dann wird es anders ausschauen. Also Lesen bedingt halt immer, dass ich habe halt nur Zugriff auf das, was ich mich sprachlich erinnern kann. So viele Prägungen passieren aber in der vorsprachlichen Zeit. Und da liebe ich einfach die Kinesiologie als Handwerkszeug, weil da kommt man punktgenau in einer Sitzung zu dem Thema, worum geht es, welche Gefühle sind involviert und es kann aufgelöst werden und sind wir einfach super schnell.
Und bist du auch schon damit konfrontiert worden, dass viele sagen, es hat ein bisschen mit Esoterik zu tun? Geht das in die Richtung?
Immer, gerade die Partner haben immer Sorge, dass es sehr esoterisch wird. Ja. Und nach der ersten Einheit, wo ich die Zusammenhänge, die körperlichen Zusammenhänge erkläre, wo ich auch sage, naja, es sind Mentaltrainingstechniken. Damals, wie Marie Monge das zusammengetragen hat, hat sie es Hypnobirthing genannt. Heutzutage wird es vielleicht wie andere auch Flowbirthing, Positive Birth, wie sie alle heißen, nennen. Mhm. Weil wir halt in unserem Kopf immer noch eine sehr fantasievolle Vorstellung von Hypnose haben. Wir haben halt immer noch Show-Hypnose im Kopf. Während wenn ich dir sage, ich lese dir eine Entspannungsübung vor, ist das genauso eine Form der Hypnose, eine Form der Trance. Nur bei uns ist es halt anders abgespeichert.
Genau. Ich habe das nur mal herausgelesen, dass sehr viele dann, das hat mit Esoterik zu tun oder solche Sachen.
Also deswegen betone ich an der Stelle dann auch immer, dass ich Ergotherapeutin bin und eine fundierte Ausbildung habe und nichts Esoterisches erzähle.
Okay. Und warum haben eigentlich so viele Frauen Angst vor der Geburt?
Get me started. Also tatsächlich historisch können wir das auf zwei Punkte in der Geschichte der Menschheit zurückführen und es hat sehr viel mit der katholischen Kirche zu tun.
Wirklich?
Ja, tatsächlich gab es eine Zeit, wo einfach die katholische Kirche vorgegeben hat, es darf nur Menschen bei medizinischen Notfällen geholfen werden, die unverschuldet erkrankt sind. Mhm. Und als Frau, die du schwanger warst, warst du nicht unverschuldet in Not, sondern du hattest ja Sex, was ja generell schon böse ist. Demnach durfte dir bei der Geburt nicht geholfen werden. Das heißt, Frauen war klar, wenn da irgendwas schief geht, es darf niemand zur Hilfe kommen, weil dem selber der Tod angedroht wurde. Und sie wussten, wenn irgendwas schief geht, stirbt nicht nur das Kind, sondern sterbe ich auch. Mhm. Das heißt, da wurde das erste Mal so an zusammengeknüpft, dieses Angst vor dem eigenen Tod bei der Geburt. Und das zweite Mal, was dem Ganzen noch einmal eins aufgesetzt hat, war der Moment, wo Frauen angefangen haben, mit Geburten nicht mehr zu Hause zu gebären, sondern in ein Krankenhaus zu gehen. Dort aber noch nicht die gleichen Hygienestandards gegolten haben, gerade auf den gynäkologischen Abteilungen. Und dadurch viele Kinder, aber auch vor allem viele Frauen gestorben sind, obwohl sie eigentlich so die Idee hatten, das war für die gehobene Schicht, man gönnt sich was, man geht ins Krankenhaus. Und diese ganzen Kindbettfieberfälle, da sind einfach auch nochmal viele gestorben. Und das sind so zwei Momente, wo echt so, ich sage jetzt einmal, im kollektiven Bewusstsein einfach Geburt und Tod miteinander verknüpft worden sind. Was mittlerweile ja gar nicht mehr so ist.
Gott sei Dank.
Zum Glück.
Gott sei Dank, man's
weiterentwickelt. Aber halt einfach da ist und einfach so viel Angst da ist und Angst aber dazu führt, dass es erst wieder kompliziert wird und schmerzhaft wird und und so quasi den klassischen medizinischen Zugang bestätigt, dass man ja unterstützen muss und machen muss und so weiter. Also es ist ein bisschen ein Teufelskreis, aus dem wir erst raus müssen wieder.
Aber es ist auch sicher oft ein großes Thema bei dir in den Kursen wahrscheinlich, oder?
Ja,
Angst also vor der Geburt oder
natürlich.
Halt allgemein.
Ja. Also es kommen viele wegen dem überhaupt zu einem Hypnobirthing-Kurs. Ja, ja. Und das Spannende ist ja, ich mache von meinem ersten Kurs weg immer einen Fragebogen und frage vorher und nachher die Angst ab.
Cool.
Und das wirklich Coole ist, wir sehen, dass sich bei den Frauen im Durchschnitt die Angst halbiert durch den Kurs. Und das ist einfach, das allein, also ich höre das auch nachher, dass Frauen sagen, weißt du, es war dann gar nicht mehr so wichtig, wie die Geburt verläuft, ich bin entspannter reingegangen und ich habe in der Situation besser, die Situation besser handeln können, ich habe gewusst, worum es geht, ich habe gewusst, wo ich nachfragen kann. Und ich erlebe es, dass die Zufriedenheit der Geburt viel mehr an der Selbstbestimmung während der Geburt liegt, als rein daran, sind Interventionen gemacht worden oder wie ist die Geburt gelaufen.
Ja. Mhm. Ja. Und du sprichst immer davon, der Partner ist auch dabei bei dem Kurs, aber es gibt ja mittlerweile sehr viele Single-Mütter oder Single-Schwanger.
Ja.
Kommen die genauso zu dir wahrscheinlich? Also der Partner ist natürlich auch wichtig.
Partner, Partnerin sind dabei Partner. Die Person, die die Mutter mitnimmt in die Klinik.
Okay,
also kann auch eine Freundin sein. Ich habe auch schon nochmal ein Dreiergespann sitzen gehabt, weil der Partner sich noch nicht sicher war, ob er sich das zutraut und die Freundin auch dabei war und dann sind die halt zu dritt zum Kurs gekommen und waren alle drei vorbereitet. So.
Aber ich kann nicht sagen, ich bin jetzt allein, ich habe niemanden, ich werde wahrscheinlich alleine in die Klinik gehen, das hat das weniger Sinn, so einen Kurs dann zu machen.
Du kannst es schon machen, die Techniken werden trotzdem funktionieren, aber du hast halt nicht dieses coole Auffangnetz von, du hast eine zweite Person dabei, die dich kennt, die weiß, was du geübt hast, die mit dir die Übungen gemacht hat, das fehlt dir halt.
Ja, verstehe. Ja, Wahnsinn. Orge Rolle.
Ja, und gleichzeitig so wertvoll, weil ich bei den Vätern dann erlebe, so, boah, wie cool, jetzt, ich weiß jetzt, was ich tun kann. Und
ich kann der Rettungsanker sein.
Ja, so ich kann wirklich aktiv dabei sein. Und ich sage immer, das ist der erste Schritt in gleichberechtigtes Elternsein. Ja,
definitiv.
Nicht nur ein Baby basteln, sondern auch Kind kriegen gemeinsam.
Und was würdest du jetzt einer Frau dann dezidiert raten, die panische Angst vor einer Geburt hat? Was jetzt so aus dem Nähkästchen geplaudert, was wäre so drei Hot-Tipps?
Drei Hot-Tipps, damit den hast du mich jetzt kalt erwischt. Also das erste Mal, das würde ich ihr empfehlen, Bindungsanalyse zu machen. Mhm. Das ist immer hilfreich, weil je besser ich das Wesen kenne, mit dem ich bei der Geburt zusammenarbeiten muss, nämlich mein Baby, umso leichter wird es. Mhm. Tatsächlich eigene Geschichte aufarbeiten und dann, so wie wir es bei Hypnobirthing machen, Automatismen sich antrainieren, dass ich eben in der Schwangerschaft mir schon antrainiere, immer wenn ich diese Audiodatei höre, entspanne ich mich, bis wir, und dafür braucht der Körper mindestens 30 Wiederholungen, bis der Körper das automatisch macht, mhm. bis er sagt, ah, ich weiß eh schon, was kommt, ich mache es gleich. Das ist auch das, was ich bei meiner Geburt erlebt habe, dass das tatsächlich funktioniert hat in einer Situation, wo ich meinen Mann schon angepflaumt habe, wenn das ein Kaiserschnitt wird, macht es einen sofort. Also, wow, geh und mach deine Hypnose. Ja. Und da bin ich tatsächlich in dem Zustand nochmal eingeschlafen, mit eingeleiteten Wellen, mit dem ganzen...
Also dass du es bei deiner Geburt das auch selbst dann anwenden können.
Also ich habe zuerst den Kurs einfach nur als Teilnehmerin besucht und ein Jahr nach der Geburt erst die Ausbildung gemacht. Und manches ist bei uns als Paar damals nicht oder nicht so richtig angekommen, was ich jetzt auch in meinem Kurs ein bisschen anders vermitteln, noch vehementer die Männer ins Boot hole, weil mein Mann dann sehr zurückhaltender ist und nach dem Motto, sie wird schon sagen, was sie braucht. Und das funktioniert während der Geburt nicht. Nee. Während der Geburt soll ich nicht denken.
Ja, aber gut, das macht das Ganze nochmal authentischer für dich, wenn du sagen kannst, pass auf, ich habe das selber durchgemacht, ich weiß, wie es euch geht. Oder das finde ich ja noch cooler dann, von der Glaubwürdigkeit her.
Auch zu wissen, was nicht funktioniert hat. Mhm. Ja, beziehungsweise ich finde es auch lustig, wenn mein Mann dann bei der Baby-Expo dabei ist und sagt, ich war dabei, es war so cool und ich wusste, was ich tun konnte. Das ist halt nochmal was anderes, als wenn ich sage, hey, dein Mann wird wissen, was er tun muss oder tun kann.
Mega cool, echt, taugt mir. Findest du, sind die Geburten heutzutage zu medizinisch schon geworden? Also hat man so ein bisschen den Grundzugang, wie es so früher war? Weil ich kann da von mir mal, ich hatte mal einen Vortrag und da kam nachher zu mir eine Hebamme und weil wir halt über Kaiserschnitte gesprochen haben, also bei dem Vortrag, was ich gehalten habe. Und dann habe ich mit einer Hebamme gesprochen und sie hat gesagt, na, für sie ist das alles, weil ich dann von einer natürlichen Geburt gesprochen habe im Spital. Mhm. Und die Hebamme kam nach dem Vortrag zu mir und sagt eine, ob das für mich eine natürliche Geburt ist in einem Spital, sage ich, ja, ich habe es nie anders kennengelernt und na, für sie ist eine ältere Hebamme schon gewesen, na, für sie ist das am Strand zu liegen und das ins Meer hinaus zu spülen, so in die Richtung, also für sie ist das so und das war für mich so ein bisschen ein perplexer Moment, ja, weil ich nicht wusste, was sage ich darauf und super toll,
natürlich
oder?
Natürlich geht's noch, ja.
Ja. Aber ist das Ganze zu medizinisch? Versucht man da schon zu sehr einzugreifen? Weil Gott sei Dank kann man das Geschlecht noch nicht bestimmen, aber...
Kann man schon.
Kann man auch schon?
Ja.
Okay, gut. Dann wird es noch gruseliger.
Ich glaube, es geht schon.
Okay, aber ist das Ganze zu medizinisch? Verlasst man sich da zu wenig auf sich selber, weil wir da gerade über das ganze Thema sprechen?
Also meine Erfahrung ist, dass viele Frauen, viele Paare nicht wirklich wissen, was andere Optionen wären und dann immer noch... davon abhängt, an wen sie geraten, quasi für die Aufklärung. Ja? Mhm. Weil die meisten sagen, oh nein, Hausgeburt auf keinen Fall. Wenn sie dann hören, Hausgeburt ist genauso sicher wie in einer Klinik. Jede Hausgeburtshebamme hat eine Klinik, mit der sie zusammenarbeitet. Die weiß ganz genau, in welchem Moment sie dich schicken muss, weil keine Hausgeburtshebamme hat ein Interesse daran, dass ihr die Geburt zu Hause irgendwie in eine blöde Richtung gelangt. Mhm. Dann wird es viel machbarer. Das Problem ist nicht zwingend das medizinische Setting, sondern dass das medizinische Setting eigentlich nicht für gesunde Geburten ausgelegt ist. Mhm. Die Medizin hat ein Prozedere entwickelt, das eigentlich aus ihren Beobachtungen für Risikoschwangerschaften, Risikogeburten heraus entstanden ist. Und das appliziert sie auf alle. Mhm. Das ist, ich finde, ein großartiges Beispiel ist, dass immer sofort ein Venenzugang gelegt wird. Weil was, wenn es schnell gehen muss? Ja. Und mit dem gleichen Argument könnte man sagen, wir alle, die wir Auto fahren, müssen mit einem Venenzugang fahren, weil was, wenn es schnell gehen muss bei einem Unfall? Und das macht auch keiner, weil keiner davon ausgeht, dass wir das brauchen. Warum gehen wir bei einer gesunden jungen Frau mit einem gesunden Baby davon aus, dass wir das brauchen werden? Mhm. Also das ist eher so das Ding, wo viele Sorge haben, dass sie ein medizinisches Setting brauchen und ich nicht verstehe, warum sie das glauben. Warum sie glauben, dass Geburt ein Notfall ist.
Also ich weiß nur, bei uns war es so, erstes Kind musst du in einem Spital kriegen. Also da darfst du nie an eine Hausgeburt oder an irgendwas denken, weil das erste Kind ist immer, da kann vieles dauert lang und das ist halt das zweite Kind so in die Richtung läuft mit. Das passiert so, aber das erste, das...
Genau, und da sind wir aber schon bei vielen Überzeugungen, die wir einfach nur gehört haben, die wir kolportiert kriegen, die ja keine eigenen Erfahrungen sind. Und dann kommt es noch darauf an, mit welchen Hebammen ich zum Beispiel rede. Ja, wenn ich mit einer Hebamme aus dem AKH rede, wird mir die andere Geschichten erzählen, als wenn ich mit einer Hausgeburtshebamme rede. Ja, und ich finde das immer so, wenn man sich vor Augen hält, dass Hausgeburtshebammen nach meinem Verständnis ein viel feinfühligeres Werkzeug noch und Handwerkszeug, weil die sind auf sich allein gestellt. Die kann nicht läuten und dann kommt der Arzt oder der Neonatologe.
Und kann also, zurückgehen und sagen, danke.
Genau, ja. Also das ist noch einmal eine andere Verantwortung und die will ja auch einfach eine feine Geburt mit dir haben.
Mhm. Ja. Und ein schönes Erlebnis.
Und ein schönes Erlebnis für alle Beteiligten. Und die Erfahrung zeigt schon, dass sich Frauen einfach in der gewohnten Umgebung ganz anders und viel ruhiger entspannen und hingeben können dem Ganzen, als in einer Klinik, wo halt alles schon drauf aus ist, dich zu monitorisieren.
Aber man muss trotzdem sagen, Hausgeburt ja, aber es wird trotzdem noch immer so ein bisschen komisch beliebäugelt. Also es ist,
absolut.
Also ich rede auch mit vielen darüber und in meinem Beruf und das ist so, um Gottes Willen.
Ja, meinst du wirklich?
Ist das wirklich? Und also das ist halt schon...
Aber das ist wie bei vielen, solange die Leute kein Wissen dazu haben, haben sie nur eine Ahnung und...
Die wird aber so aus Wissen weitergegeben, die Ahnung, was man glaubt.
Genau, sehr viel Ahnung für sehr.
Aber das ist auch interessant, weil auch ich habe auch teilweise mit Eltern zu tun und wenn die dann, da geht es auch darum, Freundeskreis, Eltern, was haben die für eine Prägung wieder, wie sind die auf die Welt gekommen, was haben die für Erfahrungen gemacht und das macht dann so viel aus. Da haben die oft mehr Einwirkung auf die werdende Mutter oder auf die werdenden Eltern wie ein Arzt oder eine Hebamme dann oft, weil die sind dann so geprägt von zu Hause, wo ich mir auch oft selber gedacht habe, Wahnsinn, also ich sehe es oft bei den ausländischen Kindern, wie schnell die schon die Nahrungen aufbauen, also da hat oft ein 4-monate-altes Kind kriegt schon eine Zweiernahrung, weil sie überhaupt nicht das Ganze vertragt und also... Weil es das halt aus dem Glauben heraus und das muss so schnell wie möglich wachsen und so schnell wie möglich zunehmen.
Man will ihm ja was Gutes tun.
Genau, und das sind halt nur so kleine Steps, aber das ist halt bei der Geburt und Hausgeburt und da hängt halt so viel dran und da sind wir wieder bei der ganzen Bindungsarbeit auch, Aufarbeiten von zu Hause, wie bin ich auf die Welt gekommen, was muss ich mit mir zu tun, was hat es mit mir zu tun?
Ja, voll. Also, da passiert ja ganz viel. In dem Moment, wo eine Frau schwanger wird, wird sie ja von der Tochter zur Mutter.
Genau, richtig.
Das heißt, da verwandelt sich oder verändert sich ja die ganze Dynamik und fängt nochmal dieses Abspalten von zu Hause an, nochmal dieses Distanzieren, dieses selber entscheiden, man ist in einer anderen Rolle, man muss für den anderen entscheiden, ist ganz spannend und da nochmal hinzuschauen, wie viel Loyalität habe ich noch für mein Elternhaus.
Genau, richtig.
Ja. Und wo darf ich es anders machen? Ja, spannende Geschichte.
Nein, es ist total wirklich cool. Glaubst du, dass manches aus Angst der Eltern damit ein Geld verdienen wollen? So jetzt in der Branche jetzt, also allgemein?
Ja, natürlich.
Schon, oder?
Ja, also da passiert viel, auch was es für Gadgets gibt, um die Kinder dann zu überwachen, was es aber auch halt schon kolportiert wird. Ich meine, wenn du in ein Krankenhaus gehst und dort einen Geburtsvorbereitungskurs, einen zweistündigen Crashkurs machst, wirst du erstrangig über Komplikationen und Interventionen aufgeklärt. Warum?
Musst nachher mit Bauchweh nach Hause
gehen. Ja, also damit du halt guter Patient bist und vorbereiteter Patient bist, damit du das schon unterschrieben hast, damit wir dann, wo ich mir denke, schwierig.
Ja, das glaube ich schon, ja. Und ist auch, wenn wir jetzt von der Angst hernehmen, was ja für mich oder jetzt generationstechnisch eine große Rolle spielt, Social Media für werdende Eltern, weil wir oft dann reden, sie haben alles schon gegoogelt, sie wissen eigentlich besser Bescheid wie jeder andere. Ist wahrscheinlich für euch als Berufsgruppe oder für dich auch, die kommen ja oft wahrscheinlich mit sehr viel Wissen, aber eigentlich ist es ein Halbwissen oder gar kein Wissen.
Ja, genau. Also was ich sehe, ist, dass Halbwissen ist, trifft es am meisten. Ja? Mhm. Also ich habe so das Gefühl, alle Schwangeren wissen schon, sie sollen Datteln essen, aber sie haben keine Ahnung, warum. Oder alle Schwangeren wissen, sie sollen kein Weizen und kein Zucker mehr essen, aber sie wissen nicht, warum. Und das ist artet dann in so Sachen aus, ja, ich habe das jetzt eh eine Zeit lang gemacht, aber jetzt mache ich es nicht mehr. Aber warum nicht? Du bist in den letzten Wochen deiner Schwangerschaft, gerade jetzt, ja, weil halt nur so kommuniziert wird, das und das machst, so sollst Fetzen du. Halt, ja. Genau, so, ja. Genau, Fetzen trifft es ganz gut. Mhm. Aber man weiß nicht, warum, und dann fehlt aber natürlich auch das Verständnis. Mhm. Wofür mache ich das jetzt? Was bringt mir das? Und ich sehe halt das Problem auch darin, wie bei vielen anderen, meistens sind es halt trotzdem wir Frauen, die uns informieren und lesen und googeln und Social Media lesen. Natürlich, ja. Und dann ist es wieder bei der Frau im Kopf, was nicht alles, wie es, und dann ist sie wieder mit diesem Wissen allein. Mhm. Und wir haben wieder nicht die Situation, dass man einen Austausch hat im Paar, so dieses, hey, ich habe das gelesen, wie siehst du das? Mhm. Weil meistens sind die Männer tiefen entspannt und voll der Überzeugung, das wird schon gehen, ja. Und die Frauen rotieren, ja.
Weißt du nicht auch.
Genau, tut er nichts, das geht schon. Und in Wahrheit, was wir bräuchten, ist, wir mischen beide zusammen und halbieren Entspannung und ja. Stress gleichmäßig auf beide Seiten. Ja, ja. Und das, habe ich das Gefühl, das ist das, was beim Hypnobirthing passiert, ja. Dass die Frauen mehr in die Entspannung kommen, weil sie wissen, okay, er hat das jetzt auch gehört, und die Männer checken aber, hey, aber da gibt es wirklich was zu tun, einfach nur entspannt daneben sitzen ist es nicht.
Dass man das Ganze auf Augenhöhe betrachtet.
Genau. Und danach. Genau, und ich erlebe dann einfach, dass aus den Paaren so ein Geburtsteam wird.
Cool.
Und viele Paare auch sagen, hey, der Kurs allein war für uns so bereichernd, weil wir so zusammengewachsen sind, weil es was Gemeinsames waren. Mhm. Und es sind 12 Stunden, also es ist nicht so kurz. Ja.
Es ist viel. Ja. Das ist super.
Ja.
Und was ist, glaubst du, die größte Fehlinformation, die die Eltern so bekommen in der Phase, mit dem sie am meisten überfordert sind, wenn man das so... Oder mit dem sie zu dir vielleicht kommen, wenn man, weil du gesagt hast, Datteln. Du kannst vielleicht kurz noch sagen, weil mich interessiert selber jetzt.
Warum Datteln?
Weil ich tue mir immer in meinen Shake Datteln rein, ja.
Warum Datteln? Nicht in den, mixst du den Shake dann?
Ja.
Mix es nicht.
Pur essen.
Naja, das Coole an den Datteln ist, also der Zucker in den Datteln ist so komplex verarbeitet, dass der Körper recht lang dran knabbert. Mhm. Das sorgt einerseits dafür, dass er den Blutzucker stabilisiert, aber halt nur, wenn du das Ding als ein Ganzes isst.
Ah, okay.
Wenn du das aufspaltest und mixt, dann hast du schwimmenden Zucker wie in jedem Smoothie.
Deswegen ist er immer so süß.
Ja. Okay. Yes. Was für die Frau bedeutet, oder worauf man es zurückführt, ist, dass in Datteln Prostaglandin-ähnliche Stoffe drinnen sind. Mhm. Prostaglandine sind die Botenstoffe, die dem Körper Bescheid sagen, dass die Geburt losgehen soll. Und das, was in den Datteln drinnen ist, macht den Körper sensibler wieder, um die wahrzunehmen, beziehungsweise, und deswegen soll man industriellen Zucker weglassen, das Insulin braucht die gleichen Rezeptoren wie die Prostaglandine. Und wenn da Insulin andockt, können die Prostaglandine nicht andocken. Mhm. Sprich, die Prostaglandine können nicht Bescheid sagen, dass die Geburt eigentlich losgehen sollte. Und was sie dann machen, ist, wenn sie ihren Job nicht machen können, sie schwimmen im Blut herum und machen Schmerzen. Mhm, also es sind sehr gute Argumente, so quasi, sprich Auslösen der Geburt. Und wir sehen aus den Dattelstudien, und mittlerweile gibt es mehrere, dass die Frauen einerseits seltener eine Einleitung brauchen, seltener nach Schmerzmitteln fragen, die Fruchtblase länger intakt bleibt, was für die Kinder fein ist, dass sie sich repositionieren können. Sie verlieren weniger Blut bei der Geburt, die Frauen, und leiden seltener als Wochenbettdepression. Und das sind so... Yeah. Ja. Und das mit 6 Datteln pro Tag. Also
6 Datteln pro Tag?
Ja.
Klingt
viel, aber wenn man sonst nichts naschen soll, ist wieder fair.
Okay. Ja gut, dann fange ich heute an.
Ja, für deine Geburt, ja genau, irgendwann.
Ich würde jetzt zum Thema, jetzt haben wir das Kind auf die Welt gebracht, wenn man jetzt so bildlich spricht, jetzt sind wir dann nach der Geburt. Mhm. Was ist die Dunstan-Babysprache?
Die
Dunstan-Babysprache, und funktioniert sie wirklich?
Ja.
Ja?
Ja, also die Dunstan-Babysprache heißt Dunstan-Babysprache, weil die Priscilla Dunstan, das ist eine Australierin, die rausgehört hat, also die hat sie jetzt nicht erfunden, aber sie hat sowas wie ein fotografisches Gedächtnis für Melodien, also die war auch als Kind schon eine Geigerin und Sängerin, die einfach von einmal hören eine Melodie nachspielen konnte. Und wie der ihr Sohn, der Tom, auf die Welt gekommen ist, war sie halt am Anfang auch sehr verzweifelt, weil er oft geweint hat und sie keine Ahnung gehabt hat, was los ist. Und dann hat sie der Ehrgeiz gepackt und sie hat angefangen rauszuschreiben, was sie glaubt bei ihm zu hören und was geholfen hat, ihn zu beruhigen. Und tatsächlich das Erste, was sie rausgehört hat, war das Näh für Hunger, weil sie gemerkt hat, hey, wenn sie das hört, dann fängt bei ihr auch der Milchspendereflex an. Also es kommt die Milch von selber. Und am Anfang hat sie ja geglaubt, sie hört diese 5 Laute nur bei ihm und ist dann erst draufgekommen, hey, nein, das machen andere Babys auch. Und es sind tatsächlich Reflexlaute, das ist nichts, was sich alle Babys weltweit abgesprochen haben, sondern das passiert, weil der Körper so funktioniert, wie er funktioniert. Weltweit klingen alle Menschen gleich, wenn sie rülpsen, weil der Körper einfach so funktioniert und dann so klingt. Und bei den Babys ist es auch so, wenn die Hunger haben, dann haben die auch Speichel im Mund, saugen, dann haben die Zunge am Gaumen und wenn ich die Zunge am Gaumen habe und irgendein Geräusch macht, dann kommt was mit raus. Und so entstehen diese Laute und ja, wir wissen, sie sind verlässlich für die ersten 12 Wochen bei jedem Baby vorhanden. Und man kann so raushören, eben dieses Hunger, müde, muss aufstoßen, hat Bauchweh oder fühlt sich nicht wohl.
Und das unterrichtest du auch oder erklärst du das deinen Eltern in deinen Kursen, in deinen allgemeinen oder ist das dann eher?
Das ist eine zusätzliche Einheit zu Hypnobirthing, die ich anbiete, wo es halt nur um Wochenbett und die Zeit danach und eben diese ganzen Babysprache geht, weil ich der Meinung bin, dass sich die Leute zwar richtigerweise auf die Geburt vorbereiten, aber ein bisschen zu wenig auf die Zeit danach.
Ja, stimmt.
Und das Baby bleibt erstmal. Und ich sage immer so, es ist so ein 12 Stunden Hypnobirthing für ein paar Stunden Geburt, aber 3 Stunden tanzen Babysprache
fürs ganze für 12 Leben.
Wochen.
Ja, oder fürs
Also da hast du einfach deutlich länger was davon und halt auch da wieder, wenn das die Väter auch hören, dann reduziert das wieder den gemeinsamen Stress, den man hat. Mhm. Und ja, die Babys weinen trotzdem und nicht immer ist es einer der 5 Laute. Aber wenn man zumindest die zielgerichtet befriedigen kann, ist auch allen was gewonnen. Und wir sehen zum Beispiel, dass die Frauen oder die Eltern dann gefühlt weniger Speibbabys haben, weil jede Mama kommt auf die Idee, Kind zu stillen, wenn es schreit.
Ja.
Aber wenn es gerade aufstoßen muss und ich still's, dann kommt
raus,
mit der Luft halt auch die Milch wieder mit. Genau. Und das ist halt dann wieder ein bisschen kontraproduktiv.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und du hast ja auch mit werdenden Eltern oder zu tun oder die was schon Kinder dann haben. Was sind so die häufigsten Fehler, die du so beobachtest bei so frisch gebackenen Eltern, kann man das so salopp sagen?
Also ich...
Überfütterung?
Überfütterung. Also, was mir immer ein bisschen aufstößt, ist, wenn man in das Verhalten der Kinder was reininterpretiert. Also ich erlebe das dann so in meiner Stillgruppe, bei den Treffen der Busenfreundin, wenn dann irgendein Wutzi da liegt und... Aber er will ja schon, er will ja das oder das. Wo ich sage, na Vorsicht, wir wissen nicht, was es das Kind will. Du kannst beschreiben, was du siehst. Du siehst, er drückt sich mit seinen Füßen weg. Aber ob er jetzt aufstehen will, wissen wir nicht. Also da bin ich immer ein großer Freund, wenn man einfach das Spektrum aufmacht, was denn alles für Möglichkeiten sein könnte. Und da so feinfühlig wird und so, ja, ich könnte mir vorstellen, es ist das, aber vielleicht ist es auch das.
Verstehe, okay.
Und tatsächlich einfach sich gut aufs Wochenbett vorzubereiten, das finde ich wichtig. Ich habe das Gefühl, wir Frauen in unserer westlichen Welt sind viel zu schnell wieder auf den Beinen, viel zu emanzipiert und das geht eh schon alles wieder. Und wenn ich da sage, ja, die erste Woche im Bett, die zweite Woche ums Bett, dritte Woche ums Haus, so ganz traditionell ist das so ein, was ist denn mit ihr komisch, Weil ich sage, hey, in anderen Kulturen zieh da mal da die Familie ein und umsorg dich jetzt mal. Mindestens 9 Wochen, 9 Monate, weil es braucht, bis du regenerierst. Also ich habe das Gefühl, da sind wir Frauen einfach zu schnell, zu tough wieder und müssen einfach auch teilweise zu schnell wieder, weil die Männer wieder arbeiten gehen müssen und so. Also da, ja.
Kann man aber auch sagen, dann, wenn wir da jetzt über das sprechen, ich bin wieder zu schnell in meinem Alltag drinnen, leidet ja auch dann wieder die Bindung zum Kind darunter, weil dann, was mache ich mit dem Kind, das gebe ich dann, schau für 2-3 Stunden die Oma, ich gehe ein bisschen was arbeiten oder...
Ja, also ich meine...
Sind wir wieder bei der Bindungsarbeit dann.
Genau, ja. Also das ist ja auch was ich erlebe, dass Frauen oder auch Paare sich vorher nicht vorstellen können, wie sehr sie dann zu Hause bleiben wollen. Ja, bevor du nicht ein Kind hast, kannst du nicht vorstellen, dass du...
Nein.
Ja, dann denkst du, ja, mit 1 wieder Kindergarten und dann geht's wieder los. Und dann denkst du mit, weiß ich nicht, 11 Monaten, wenn das Kind ist, denkst du, oh mein Gott, wie konnte ich nur? Ich würde am liebsten noch 2 Jahre zu Hause bleiben. Ja. Also das ist tatsächlich eine Veränderung, die man nicht antizipieren kann, wo ich auch früher immer so ein bisschen gelächelt habe, wenn ältere Freundinnen gesagt haben, ja, das verstehst du erst, wenn du Kinder hast, wo ich mir dachte, hey, komm, ich kenne mich schon mit Kindern aus. Und sie hatten leider wirklich recht.
Ja, das ist wirklich so.
Versteht man erst. Ja. Das kann man verstehen vielleicht, aber nachempfinden kann man es vorher nicht.
Erst wenn man selber Kinder hat, dann weiß man halt, da ändert wie ein Schalter bei der Geburt und dann
Oder schon für die Frauen in der Bindungsanalyse.
Oder genau, ja, richtig, hatten wir nicht damals, aber...
ja, ja. Ja, aber man kann sich das vorher nicht vorstellen,
nein,
wie...
Nein, gar nicht. Ja. Also es ist wirklich ab dem Tag, wenn das Kind da ist, legt sich der Schalter um und du bist anders verantwortungsbewusster und du lebst für was. Es ist ganz extrem, also ich kann es nur von mir sagen und ist bis heute noch, also muss ich echt sagen. Ja.
Wir haben das damals auf der Geburtsurkunde von unserer, nicht Geburtsurkunde, Geburtsanzeige gehabt, so einen Spruch, den finde ich so treffend. Ein Kind zu kriegen ist keine Kleinigkeit, es bedeutet, dass fortan das eigene Herz außerhalb vom Körper herumläuft.
Ist und schön.
Das finde ich trifft so, weil...
Ja, definitiv. So. Das trifft es wirklich, ja. Und warum glaubst du eigentlich, so viele Eltern dann, wenn das Kind da ist, dann miteinander oft so Probleme, was... Dann hat man oft so ein bisschen Krise oder...
Krise, ja. Also, wenn du sagst, Krise, wir wissen, dass wenn Beziehungen auseinandergehen nach der Geburt, das im ersten Lebensjahr passiert. Ach, wissen du es nicht. Ich habe eine Vermutung. Ich glaube, es ist einfach einerseits irrsinnig anstrengend, weil sie in dem ersten Lebensjahr so viel tut, aber weil es auch, wir Menschen sind nicht gemacht für Veränderungen. Wir sind Gewohnheitstiere. Ja? Alles, was in geregelten Bahnen läuft, mögen wir, mag unser Gehirn. Und im ersten Jahr ist halt ständig alles neu. Und ich vergleiche das ganz gern, wenn eine nahestehende Person stirbt, weiß man auch, man braucht so ein Jahr der Trauerarbeit, bis man sich selber und alles, alle Feste, alles einmal durchgemacht hat ohne der Person. Und ich behaupte, wenn jemand dazukommt, ist das aber auch so. Mhm. Man braucht so ein Jahr, bis man sich in Frühling, Sommer, Herbst und Winter als Mama, Papa erlebt hat, bis man draufgekommen ist, ah, man muss dem Putzi jeden immer was aufsetzen. Es ist ständig alles neu und das ist halt ein Stress, den wir so nicht kennen. Ja. Und den wir uns nicht entziehen können. Ja? Ja. Job kann ich sagen, hey, ich mache jetzt mal Urlaub, ich bin mal weg oder ich mache da, ich mache mehr Hobby oder sonst. Mhm. Kind geht nicht. Kind ist einfach da und fordert uns auf eine ganz andere Art und Weise und bringt halt von uns beiden die Prägungen hervor, verschärft alle Beziehungsthemen, die man davor schon hatte, aber geflissentlich zur Seite schieben konnte, kann man dann mit Kind plötzlich nicht mehr in der Form. Und das, glaube ich, macht es einfach eine sehr explosive Mischung.
Und ab wann, glaubst du, sollten sich die Eltern da Hilfe suchen, dann, wenn das Thema aufkommt? Oder kann man das, glaubst du, weil das erste Lebensjahr ist natürlich, klingt viel, klingt lange, aber mit einem Neugeborenen vergeht das so schnell.
Ja, also tatsächlich, ich bin ein großer Fan von Prävention. Also ich bin echt schon ein Fan davon, sehr früh eigentlich in der Schwangerschaft sich mal hinzusetzen und sich Unterstützung zu holen. Nämlich einmal, was sind denn unsere Werte überhaupt? Was wollen wir als Familie für Werte leben? Wie tickst du, wie tick ich? Ich mache das eben auch in dieser zusätzlichen Einheit übers Wochenbett, dass ich das so ein bisschen anstoße, dieses Eltern werden Paar bleiben. Was ist dein Bild als vom Papa? Wie ist man Papa? Wie ist man Mama? Ja, gerade bei Paaren, die schon ewig zusammen sind und die sich sicher sind, na, wir sind uns eh einig. Und dann fragst du so ein paar Sachen und denkst dir so, okay, vielleicht da nochmal reden.
Ja, ja.
Und erfahrungsgemäß holen sich Paare oder auch Mamas, Papas zu spät Unterstützung.
Ja.
Einfach früher.
Also ich glaube, die Prävention ist ein großes Thema in so einer...
Und wenn man dort sitzt in der Einheit und sich dann denkt, hey, es läuft eh super, passt.
Ja.
War es auch schon, wertvoll. Ja. Es muss nicht erst immer der Hut brennen, weil wenn man rauskommt, der Hut brennt, ist meist eh schon irgendwas Blödes passiert, wo man ein schlechtes Gewissen hat oder wo man sich denkt, ah, das hätte man besser machen können oder so. Und das ist schade. Das ist
unnötig. Ich glaube auch, wenn in dem ersten Lebensjahr, wenn man da merkt, okay, es gibt gerade Troubles unter uns, du hast dann viel weniger Zeit. Also
richtig,
deswegen glaube ich, vorbeugend daran zu arbeiten, ist sicherlich mehr wert, als wie dann währenddessen, während das Haus schon wackelt,
das zu stabilisieren. Also da gibt es ja auch mittlerweile in Österreich eine großartige Möglichkeit, mit den frühen Hilfen sich Unterstützung zu holen, was ich auch immer empfehle. Also das ist ja wirklich für alle eine großartige Unterstützung und
wird aber viel zu wenig Werbung dafür gemacht, in meinen Augen.
Ja, und ich finde, es hat immer noch so ein bisschen diesen Touch von, na, das ist für schwierige Familien oder benachteiligte Familien. Und das stimmt einfach nicht. Also das stimmt einfach nicht. Das ist für alle so wertvoll.
Mhm.
Egal, ob man sich über Finanzierungsmöglichkeiten für die Karenz,
was alles dranfängt,
Betreuung etc. informieren will.
Bietet das nur Wienern oder ist das österreichweit?
Das ist österreichweit mittlerweile ausgerollt, ja.
Okay.
Ja, also gibt es in jedem Bundesland.
Cool.
Ja.
Auch gut zu wissen, ja. Ich würde zum nächsten Thema gehen, Elterncoaching.
Yes.
Ja. Sind die Kinder heute schwieriger oder die Eltern gestresster?
Sind die Eltern schwieriger?
Ja. Also, eine gute Antwort.
Kinder sind nicht schwieriger. Glaube ich nicht.
Mhm.
Die Herausforderungen, in denen sie aufwachsen, sind komplexer und wir sind eine Generation, die mit Technologien aufwächst, wo uns niemand gezeigt hat, wie es geht. Das finde ich, also das merke ich auch selber als Mama, dass uns das Herausforderungen stellt. Wir sind aufgewachsen ohne Handy. Mhm. Ja, bei vielen Sachen haben wir vielleicht schlechte Vorbilder, aber wir haben Vorbilder, wie man es macht oder wie man es nicht machen mag. Bei Handys, keine Ahnung. Ja, ja, da haben wir herausfinden müssen, wie das geht und so weiter. Ja. Und jetzt sollen wir unsere Kinder begleiten im Umgang mit Smartphone, mit Social Media etc. Also da stehen wir einfach vor
neuen Herausforderungen.
Neuland, genau. Das ist das eine, was ich bemerke, wo halt auch viele Eltern, glaube ich, selber noch nicht wissen, wie sie damit umgehen, und dann kommt halt irgendein Schabernack raus. Und ich glaube, wir stehen immer mehr, wir sind isolierter, wir sind nicht mehr so in einem, so einer guten Gemeinschaft so aufgehoben. Und es wird alles schneller, demnach bleibt auch weniger Zeit, sich mit seinen eigenen Prägungen auseinanderzusetzen. Also da sind wir wieder dort. Und eben mein Slogan ist, das Glück der Kinder fängt bei den Eltern an. In einem Elterncoaching schraube ich nie an den Kindern herum. Das finde ich nicht fair.
Nein, das stimmt schon. Ja. Ja.
Und ich sage immer, Elterncoaching geht in beide Richtungen. Man kann sich ein Elterncoaching holen, weil man selber ein Elt ist für die Kinder. Aber 100% der Erwachsenen haben auch selber Eltern.
Ja, stimmt. Ja.
Stimmt, und sich die Beziehung anzuschauen, weil meistens resultiert es aus den eigenen Prägungen. Ja. Warum man jetzt unbedingt der Meinung ist, dass ein Kind beim Essen sitzen bleiben muss, bis es fertig ist, also um jetzt so ein klassisches Beispiel herzunehmen. Oder warum stresst mich jetzt das so, weil? Ja. Ja. Und manchmal ist es auch schon auch so ein Feinjustieren, wie könnte man mit dem Kind anders tun, damit es besser funktioniert.
Wie kann ich es besser abholen, das Kind vielleicht in gewissen
Situationen? Oder wie kann ich anders kommunizieren? Das sind so Kleinigkeiten. Der größte Unterschied macht immer, wenn Eltern umstellen von Fragen auf Aussagen. Du, komm, wollen wir Zähne putzen gehen? Nein. Welches Kind mag Zähne putzen gehen? Ja. Aber wenn ich dich gefragt habe, müsste ich eigentlich akzeptieren, wenn du sagst, nein, ich mag nicht.
Dann kommt die Diskussion.
Genau, dann kommt die Diskussion und es kommt so, komm, jetzt gehen wir aber. Ist nicht fair. Ja. Ja, und in dem Moment, wo aber klar ist, hey, das war keine Frage, wenn ich sage, komm, wir gehen jetzt Zähne putzen, dann ist das eine Aussage. Und dann übernehme ich als Elternteil aber wieder die Verantwortung, dass Sachen geschehen. Das Gefühl, ganz oft wird diese bindungsorientierte und beziehungsorientierte Erziehung falsch verstanden, weil wir uns nur auf die Bindung und die Bedürfnisse des Kindes fokussieren, aber das war nie so gemeint. Das geht um die Bedürfnisse aller.
Natürlich, und soll sich jeder wohlfühlen.
Genau, und das ist, manche Entscheidungen liegen einfach nicht beim Kind, sondern da sind wir Erwachsenen gefordert, unsere Rolle als, wie es bei Jule nennt, das als Leitwolf zu übernehmen, der vorgibt.
Genau, die Richtung halt.
Genau.
Auch. Ja. Also das sind wir eigentlich bei meiner nächsten Frage, weil ich dich fragen wollte, was würdest du Eltern sofort abgewöhnen wollen, wenn du das könntest, dann wären wir wahrscheinlich bei dem, triff Entscheidungen und nicht frag dem dein Kind das, sondern...
Ja, zumindest nicht Sachen, die es nicht entscheiden kann. Ja. Wir kämen nicht auf die Idee, ein Kind zu fragen, ob es sinnvoll findet, Zähne zu putzen, weil das wissen wir, das liegt in unserer Verantwortung, das gehört einfach gemacht, und da müssen wir Wege finden, wie wir das halt gemeinsam machen. Ja. Genauso wie, magst du auf Urlaub fahren, ist keine Frage, die ein Kind beantworten kann, oder wohin wir fahren, das ist nicht... ist nicht deine Zuständigkeit. Ja. Genauso wie ich ein Kind nicht jeden Tag 24/7 entscheiden lassen kann, was es zum Essen gibt, weil hat nicht den Horizont dafür. Also ich glaube, da sind wir noch immer ein bisschen, oder da sind wir im Moment ein bisschen zu vorsichtig, unsere Elternrolle auch wieder die Verantwortung zu übernehmen, sehr wohl Rahmen vorzugeben und nicht nur Wildwuchs in alle Richtungen zu fördern.
Geil. Ja. Ja, stimmt schon. Ja. Bin ich voll bei dir. Ja. Und welchen Satz hören die Eltern von dir am meisten, wenn sie so bei dem Coaching sind? Coaching, was sind so dein häufigster Satz, wenn du jetzt so Revue passieren lässt, deine Coachings? Wo du ihnen so...
Es muss nicht perfekt sein. Kinder brauchen keine perfekten Eltern.
Okay.
Kinder brauchen Eltern, die auf dem Weg sind und die zugeben können, dass sie Fehler gemacht haben und vorleben, dass man sich dann Hilfe holt.
Stimmt, ja, stimmt. Also wir haben damals... auch so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, und da hat uns die Hebamme, die damalige, gesagt, ihr könnt beruhigt sein, die Kinder haben euch ausgesucht. Und das war für mich so ein prägender Satz, und jetzt sind meine Kinder schon im Alter, wo ich sage, cool, aber es stimmt irgendwie. Also man bekommt eh das, also sie suchen sich die eh aus. Und das hat mich eigentlich begleitet, den Satz habe ich so im Kopf drin, weil ich mir das immer dann so vor die Augen halte, wenn ich dann mit ihnen was bespreche, oder ist wirklich cool. Und
wo sie uns dann eigentlich erzählen, wie es geht.
Ja, das war sowieso, ja. Also, das fängt bei sehr vielen Dingen dann oft an, ja. Aber ja, ist wirklich schön. Du Cornelia, ich glaube, wir haben mal so Die Themen, haben wir jetzt irgendwas vergessen, was dein Repertoire betrifft? Ich möchte jetzt nichts auslassen. Ich habe ja schon sehr viel zusammengeschrieben, dass ich da jetzt, weil du ja schon so viel anbietest oder halt sehr viel anbietest, aber halt sehr wichtige Sachen anbietest und ich möchte jetzt nichts auslassen jetzt von deiner Seite. Das habe ich irgendwas, was dir noch wichtig wäre, was wir noch besprechen sollten unbedingt?
Ja, voll gern. Ja? Nämlich etwas, was mir einfach wirklich Spaß macht, ist meine Spielgruppe mit dem Schwerpunkt Gebärdensprache.
Ah, okay, sehr
also,
cool. Heißt
Gebärden zum Glück.
Ja.
Weil wir das mit unserer Tochter damals gemacht haben, also gerade für diese Altersspanne so mit 10 Monaten bis hin zu 2 Jahren, wo sie halt alles schon kneißen und verstehen, was du ihnen sagst, aber halt rein körperlich noch nicht reden können. Und da ist Gebärdensprache einfach eine großartige Brücke. Und dann sieht man erst, was in diesen kleinen Köpfen schon vorgeht.
Was schon möglich ist bei
ihnen. Ja, unglaublich. Ja, also was die alles eben verstehen und dann halt hervorbringen können. Und das macht einfach Hammer Spaß. Ich habe dann selber angefangen, Gebärdensprache zu lernen, weil unsere Tochter auch so schnell angefangen hat zu reden und so viel geredet hat, dass uns diese einzelnen Worte nicht mehr gereicht haben. Und das ist einfach wirklich eine Bereicherung. Und das Schöne finde ich jetzt, wir sehen es ja jetzt auch im Bildungssystem, also es ist ja jetzt mittlerweile verankert worden, dass das im Kindergarten und Schule weitergeführt werden soll, bis hin zu, dass man in Gebärdensprache maturieren könnte.
Mega.
Ja, also es ist noch nicht so schnell in der Umsetzung, wie ich mir das für unsere Tochter erhofft hätte. Aber das kommt, deswegen ist da auch so jetzt umso wichtiger, dass man darauf schaut, dass die Kinder österreichische Gebärdensprache lernt und nicht von anderen Dingen, die auf deutscher Gebärdensprache aufbauen.
Gibt es einen Unterschied?
Ja, natürlich.
Zwischen Deutsche und?
Es gibt innerhalb von Österreich Dialekte.
Nein.
Das ist eine Sprache, ja, natürlich. Org. Ja.
Das hast du mir neugierig gemacht, okay.
Ja,
also auch schön. Beim Schimpfen, oder?
Alles Mögliche. Also ich kenne 3 Gebärden für Hund zum Beispiel. Ja. Einfach so, ja, das ist halt auch was Regionales, was sich einfach entwickelt. Und
das ist mega cool, ja.
Das genau, und das macht einfach wirklich Spaß mit diesem kleinen Wutzis. Da habe ich einmal in der Woche eine Spielgruppe, wo halt einfach für die Kinder Material, Input da ist. Und für die Eltern, die lernen halt dann eben Fingerspiele, singen, wir singen Lieder gemeinsam zum Gebärden. Und die haben dann so für eine Woche wieder Kontingent und kriegen die Videos dazu und dann jede Woche gibt es ein neues Thema.
Und habt ihr einen Verein gegründet für das?
Nein,
oder
das ist,
läuft bei dir mit?
Das läuft bei mir mit.
Okay, genau. Passt.
Da kommt meine Kindergärtnerin wieder.
Na, natürlich.
Entschuldige, die Elementarpädagogin.
Ja, mittlerweile. Schön, schön sprechen. Also nicht mehr Tante darf man auch nicht mehr sagen.
Oh, das hast du damals schon zu meiner Zeit nicht mehr sagen.
Also bei uns war es noch so.
Ja, ja.
Also, aber ist jetzt ganz, also ich weiß noch, bei meinen Kindern ist es noch halbwegs durchgegangen, weil eher ländlich. Ja. Aber so alles andere ist.
Vorname ist okay.
Vorname, gell? Aber es ist keine Tante, habe ich dann immer gehört.
Nein. Es ist auch kein Bruder.
Nein, aber es war
halt für Onkel, Doktor, also ich glaube, aus den Zeiten sind wir raus, wo alles in der Familie abgehandelt wurde.
Ja, voll cool. Ich hätte jetzt noch zum Schluss, also ich verlinke dich natürlich unter die Shownotes dann voll deine ganze Homepage und alles, dass die Leute wissen, Dank. Wo sie hinkommen und dass sie dich auch finden, schön. Wenn sie da Fragen an dich vielleicht haben. Ich hätte mir jetzt noch so zum Schluss, so sind ein paar Schnellfragen. Ja oder nein, so in die Richtung oder also nichts Großartiges jetzt, also keine Angst. Du hast es bis jetzt so super gemacht, also da wird dich das jetzt nicht mehr aus der Bahn werfen. Also ist eine Schnellfragerunde. PDA, ja oder nein?
Nein.
Kaiserschnitt oder natürliche Geburt?
Natürliche Geburt.
Okay. Stillen oder Fläschchen?
Immer stillen.
Stillen, sehr gut. Schnuller?
Jein.
Jein? Okay. Familienbett?
Ja.
Ja? Hat nicht jeder, aber wenn es sich ausgeht. Tragen oder Kinderwagen?
Tragen.
Google oder Hebamme?
Hebamme.
Helikoptereltern?
Fast schlimmer als die Rasenmäher. Naja, ich weiß nicht, Rasenmäher sind die neuen Helikoptereltern.
Ja, richtig,
ja, oh mein Gott, gleich Elterncoaching. Mit dem Codewort Helikopter kriegst du jetzt 10 Euro Rabatt auf dein erstes Elterncoaching.
Das ist eine Botschaft, genau.
Ja, ja.
Ein Mythos übers Elternsein? Was dir zu einem Kopf kommt.
Ein Mythos.
Muss ja nicht immer negativ sein. Kann ja, was man jetzt, man ist noch kein Elternteil und ich kriege jetzt, ich sage jetzt, ich werde Eltern und was ist so der Mythos, der dahinter steckt, den ich so oft höre vielleicht auch. Also ich kann mich noch an mich erinnern. Ich habe mir die Fragen noch nicht angeschaut, deswegen, aber wenn ich jetzt an mich zurückdenke, ein Mythos war für mich immer so, ich hoffe, der wird genauso wie du früher warst. Das war so für mich der Mythos. Okay, cool, danke für die Infos.
Ja. Also ich glaube, so ein Mythos ist, es wird mit Kind, wirst schon sehen, wird alles schwieriger. Und wir denken, nein, es muss
ja,
nicht.
Man also, kann sich ja richten.
Ja,
genau. Und dann die Abschlussfrage habe ich noch. Deine wichtigste Botschaft in einem Satz.
Das Glück der Kinder fängt bei den Eltern an.
Perfekt. Dann würde ich das so stehen lassen. Wunderbar. Das ist ein perfekter Abschlusssatz. Dann bedanke ich mich für deine Zeit.
Ich sage danke.
Lisa, ich verlinke dich unter die Shownotes, deine ganze Homepage, cool, dass die Leute dich wirklich auch finden können.
Perfekt.
Und kann mich nochmal bedanken und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es heißt Real Life Reloaded. Bleibt's mal gesund, bleibt's mal real und ich wünsche euch was. Ciao, ciao.
Das war Real Life Reloaded. Danke, dass ihr heute wieder zugehört habt. Und ja, das völlig freiwillig. Ich bin selbst ein bisschen beeindruckt. Wenn es euch gefallen hat, hört auch beim nächsten Mal wieder rein und abonniert gerne. Mein Mann erzählt nämlich wirklich gerne weiter. Und bis dahin gilt, passt auf euch auf, bleibt entspannt und vor allem bleibt real.